Ja, ihr Lieben, hinter mir ist schon der Predigttitel Schaf sein. Darum soll es heute Morgen gehen. Denn das ist ein Vergleich, den Jesus, der auch im Alten Testament immer wieder aufgegriffen wird und mit dem wir verglichen werden. Du bist ein Schaf, wir sind eine Schafherde. Und das ist jetzt erstmal nicht so ein totales Kompliment, denn also wenn wir jetzt verglichen werden mit, wir sind eine Herde voll Hengste oder Büffel oder wir sind wie Adler oder Löwen, gefährliche Raubtiere, das wäre ja eher so ein schmeichelhaftes Kompliment und Schafe ja eher nicht. Ein Schaf könnte man jetzt eher sagen, ja, Schafe, was verbindet man mit Schafen? Schafen sind sehr schwach. Schafe sind eigensinnig und Schafe gelten als dumm. Also wenn ich dir heute das Mutmachende zurufe, du bist schwach, dumm und eigensinnig. Könnte man meinen, aber es stimmt ja auch irgendwie. Schwach sind Schafe, die können sich eigentlich so gut wie gar nicht verteidigen. Die haben keine Krallen, die haben keine spitzen Zähne, die haben keine Giftstacheln, können nicht auf Bäume klettern, die können nicht wegfliegen, die sind noch nicht mal besonders schnell. Und eigentlich fast jedem Raubtier schutzlos ausgeliefert. Dann sind sie ziemlich eigensinnig, denn Schafe gehen ihren Weg und es geht irgendwie im Leben eines Schafs eigentlich fast immer darum, den persönlichen Lebenshunger zu stillen. Das ist so das Hauptthema eines Schafs, irgendwie, wie kann ich meinen Lebenshunger stillen? Und dafür sind sie bereit, viel auf sich zu nehmen und viele Wege zu gehen und teilweise halt auch über Zäune zu gehen und sich in gefährliches Terrain zu begeben. Beim Schaf geht es in erster Linie darum, wie kann ich meinen Hunger stillen? Die sind relativ eigensinnig. Ich habe eine Bitte, ich glaube, die Monitore sind noch an, die ausgemacht werden könnten. Danke. Und Schafe gelten als dumm. Man macht das daran fest, dass Schafe, und man kann das immer mal wieder lesen, sich in gefährliche Situationen bringen, wo man denkt, das hätten sie doch wissen müssen, dass sie das hätten vermeiden können. Ich will das mal ganz kurz erklären. In unseren Breitengraden ist das ja so, dass Schafe einmal, gibt es hier jetzt seit Jahrzehnten eigentlich keine wirklichen Raubtiere. Der Wolf kommt gerade zurück und schon ist halt auch, sind gerade die Schafhirten schlagen Alarm und sagen, hey, wer den Wolf unbedingt haben möchte, der muss ihn auch bezahlen, weil der macht uns jede Menge Tiere kaputt. Aber wir haben jetzt hier normalerweise eigentlich jahrzehntelang, kennen wir keine Raubtiere hier. Schafe stehen auf saftigen, grünen Wiesen, eingezäunt, nachts im Stall, alles wunderbar. In der Zeit, wo dieser Vergleich aufgegriffen wurde, dass wir Schafe sind, war es eher anders. Karge Landschaft, so gut wie keine eingezäunten Gebiete, teilweise bergiges Terrain und jede Menge Raubtiere. Und ich finde, dass dieser Vergleich doch dann irgendwie viel mehr zutrifft, dass auch unser Leben relativ gefährlich ist, relativ bergig ist, manchmal relativ karg ist, dass wir häufig nicht so geschützt sind. In anderen Gebieten ist das noch so. 2005 folgender Bericht, zwei Schafhirten in der Türkei machen Pause und setzen sich so ein bisschen abseits von ihrer Herde. Und als sie wiederkommen, sehen sie, dass die ganze Herde 1500 Tiere weg ist. Und die haben sich alle in eine Schlucht in den Abhang runtergestürzt. Die ersten Tiere scheinen vorangegangen zu sein und sind da runtergestürzt. Und die nächsten hinterhergegangen und auch runtergestürzt und weiter runtergestürzt. Die ersten 400 sind gestorben. Und danach die 1100, konnten dann überleben, weil sie dann halt relativ weich aufgefangen wurden von den anderen Schafen, die schon in der Schlucht lagen. 1500 Schafe sind alle in die Schlucht gestürzt und keins ist auf die Idee gekommen, dass das vielleicht ein falscher Weg sein könnte. Und so, wenn wir das übertragen auf unsere Zeit, nicht immer ist der Mainstream, nicht immer ist der Zeitgeist, die allgemeine Meinung der absolut richtige Weg. Und das kommt gar nicht so selten vor. Ich habe aus dem Jahr danach auch noch einen Zeitungsartikel gefunden, beide aus dem Spiegel, dass auch einer, der hat mit seiner Herde, der hat das allerdings mitbekommen, hat das noch versucht zu vermeiden. Die sind aus irgendeinem Grunde plötzlich zwei Ziegen nachgelaufen, die Schafen. Und auch da sind etliche Tiere, es waren so 320, sind auch über 100 in eine 12 Meter tiefe Schlucht gestürzt. Ja, Schafe gelten erstmal manchmal als dumm. Ich gebe euch mal eine Bibelstelle, wo das auch so steht, dass wir wie Schafe sind. In Jesaja steht es: Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Und in gewisser Weise ist das auch einfach die Wahrheit der Situation. Wir sind relativ schwach. Wir sind gar nicht so furchtbar schlau manchmal. Und wir sind auch manchmal ganz schön eigensinnig und gucken, ich habe Hunger, ich brauche jetzt was und das ist mir egal, ich gehe jetzt irgendwo hin. Und doch gibt es auch etwas, was Schafe ziemlich gut können und was Schafe gut machen. Denn Schafe sind doch gar nicht so dumm. Das haben einige Forscher herausgefunden, Universitäten haben das herausgefunden und haben gemerkt, Schafe können doch einiges, wo sie relativ clever sind. Schafe können sich über 50 Gesichter merken. Schafe gehen soziale Kontakte ein, sogar Freundschaften unter Schafen und sie erkennen sich, sogar Leute, die in ihrer Herde waren und die 2 Jahre weg waren, erkennen sie noch wieder. Schafe können Kontakte und Beziehungen zu Menschen eingehen. Schafe können auch relativ schlau erkennen, wenn unter einem grünen Eimer immer das Essen versteckt ist und unter dem blauen und gelben Eimer nicht, dann können sie sich das merken. Und wenn man die Farbe plötzlich wechselt und an einem anderen Tag gilt ein anderer Eimer, dann können sie sich darauf einstellen. Das können übrigens Ratten und Mäuse auch. Aber man hat den gleichen Versuch auch gemacht, dass man gesagt hat, okay, jetzt zählt nicht mehr die Farbe ist jetzt egal, jetzt nehmen wir die Form. Unter einem Kegel ist was zu essen und unter einem Würfel ist nichts. Da können die Ratten und Mäuse nicht mehr mit, die Schafe aber doch. Also so doof sind sie gar nicht. Und Schafe haben vor allem eine totale soziale Komponente. Sie brauchen andere Kollegen, Schafe. Und es hilft sogar schon, wenn sie sich ein Foto von ihrem Lieblingsschaf in den Stall hängen lassen. Also wenn in einem Schaf, also das allein im Stall ist und es ist nicht gerne allein ein Schaf, und man hängt das Foto auf von seinem besten Kollegen, dann sinkt der Adrenalinpegel bei dem Schaf im Blut. Ist das nicht krass? Wir sind so. Wir sind nicht nur doof und eigensinnig und schwach, sondern wir können auch ganz viele Dinge, die wir besser können als viele andere. Und gerade diese soziale Komponente, glaube ich, ist das, warum Jesus uns immer wieder auch mit Schafen vergleicht. Eine nächste Bibelstelle, die ich euch gerne zeigen möchte. Denn, wie gerade schon gesagt, wir sind die Schafe und Jesus ist der Hirte. Könnt ihr die einmal einklicken? Und dort ist Jesus, der sich eine ganze Menge von Leuten anguckt. Und da steht: Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sagt von sich, er ist der Hirte. Er ist der gute Hirte. Und man kann über seine Art als Hirte total viel sagen. Ich habe mir heute mal 2 Sachen rausgepickt, die ich mal betonen möchte. Wir sind die Schafe, du bist ein Schaf, er ist der Hirte. Und das Erste, was ich bei ihm super finde, dass er ein Hirte ist, der Menschenmassen anguckt und tiefes Mitgefühl empfindet. Keine Ahnung, wie das bei dir ist, wenn du dir viele Leute, Menschenmassen anguckst, ob das auch dein erster Impuls ist oder ob du erstmal viele nervige Leute siehst und irgendwie dich eher genervt bist davon und irgendwie auch von der Schwachheit, von der Hilflosigkeit, von der verwahrlost steht es in einigen Bibelübersetzungen. Aber ihn ergreift tiefes Mitgefühl. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Mitgefühl. Man kann erstmal so eine gewisse Akzeptanz, dass man jemanden sieht, der Schweres erlebt und der erschöpft ist und hilflos ist. dass man das erstmal akzeptiert, dass der gerade in so einer Situation ist. Dann gibt es irgendwie noch ein etwas tieferes Mitgefühl, wo man richtig mitleidet. Und es gibt sogar ein Mitgefühl, wo man sagt, ich muss dem helfen. Ich würde alles tun, um dem zu helfen. Ich kenne eine Mutter, die sehr darunter gelitten hat, dass ihr Kind Neurodermitis hatte. Und die Mutter sogar gebetet hat, oh Gott, wenn das irgendwie möglich wäre, dann gib mir doch die Neurodermitis, damit mein Kind Ruhe hat. Das ist nochmal ein ganz anderes Mitleid, zu sagen, ich würde es gerne auf meine Kappe nehmen, wenn das irgendwie gehen würde, wenn ich so ein Mitleid, wo du alles dafür tun würdest, dass es dem gut geht, demjenigen, der da gerade leidet. Und so ein Hirte ist Jesus. Ein paar Bibeltexte dazu. Von Jesus, eigentlich fast alle aus Johannes 10. Er sagt über sich selber, ich bin der gute Hirte. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und noch direkt die nächste Bibelstelle. Nochmal mal bitte nach vorne, weiter vorne. Und die davor. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Dazwischen erzählt er noch ein bisschen, dass es einen großen Unterschied gibt, ob jemand nur angestellt ist, um mal auf ein paar Tiere aufzupassen, sozusagen so ein Söldner, oder ob das wirklich deine eigenen Schafe sind, die du aufgezogen hast. Und die haben das damals ein bisschen anders gemacht. Es war tendenziell eher, hat man die Schafzucht betrieben, um Wolle zu generieren und nicht um was zu essen zu haben, also um Milch zu haben und Wolle zu haben, aber nicht so sehr, um die Tiere zu schlachten. Und die hatten auch nicht so Riesenherden, sondern die kannten alle mit Namen und die kannten ihre Pappenheimer. Und vielleicht haben sie sie auch benannt, nachdem wie sie ausgesehen haben oder welche Charakterzüge sie hatten. Und jemand, der nun mal angestellt war, der verhält sich anders. Man kennt das heute beim Fußball. Jeder, der Fan ist von einem Fußballverein, der entwickelt irgendwie ein Gefühl dafür. Ist das nur ein Söldner, der das Emblem küsst? Und wenn da ein neuer Verein kommt, der sagt, okay, wir zahlen etwas mehr, ach, dann ist der Kuss ganz vergessen und dann wechselt man den Verein. Ist das ein Söldner oder gibt es Fußballer, die sagen, boah, das ist mein Verein, das ist eine Herzensangelegenheit, für den würde ich mich zerreißen? Und an sich ist das ja auch ein bisschen zu viel verlangt. Ein Hirte, der sich selber in Lebensgefahr bringen soll für ein paar Nutztiere. Also, ne, der hat ja auch Familie und sich da so in Lebensgefahr zu bringen und danach vielleicht schwer verletzt zu sein, um seine Schafe zu retten. Und Jesus sagt, ich bin so einer. Ich bin so einer für dich. Ich sehe, wo du wehrlos bist, wo du schwach bist, wo du erschöpft bist, wo du K.O. bist. Und das geht mir nah, das lässt mich nicht kalt. Ich fühle damit und ich bin bereit, mein Leben dafür zu geben. Denn ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge, das Leben im Überfluss. So ein Hirte ist Jesus. Und ich finde das echt, echt stark. So eine Beziehung, die er uns anbietet. Jemand, der so mitfühlt mit einem, das gibt es nicht oft. Das gibt's so selten, dass jemand so mit einem fühlt. Das ist ein Ehepartner. Das ist Papa, Mama, wenn es gut ist. Das ist echt selten, jemand, der sein Leben für dich geben würde. Ja, das ist der Punkt 1. Jesus ist ein Hirte, er ist der gute Hirte und er hat Mitgefühl mit dem, wie es dir gerade geht. Und er würde dir gerne helfen. Mein zweiter Punkt heute ist, dass Jesus ein guter Hirte ist, der, wenn du dich unter seine Leitung stellst, in seine Herde eintrittst, dich auf einem richtigen Weg leitet. Auch hier mal die Bibelverse dazu. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Gerne auch noch den Vers davor. Und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Er ist ein Hirte, der seine Schafe ruft und der sie anleitet. Im Psalm 23, mit einer der bekanntesten Bibeltexte überhaupt, der Herr ist mein Hirte, da gibt es einen Teil davon, da heißt es, und du leitest mich auf der richtigen Straße. Wenn wir uns seiner Herde anschließen und seiner Leitung anschließen, dann wird er uns auf einem richtigen Weg leiten. Und eine Sache, die ich bemerkenswert hier finde, ist, dass er die Schafe herausruft, er ruft dich heraus und sagt deinen Namen und sagt, komm raus, komm mit mir. Und dann ist er ein Hirte, der vorangeht. Und das ist ein großer Unterschied. Ich bin kein Landwirt, ich habe davon eigentlich null Ahnung, aber ich habe mir sagen lassen, die Cowboys machen das anders. Die reiten nicht vorne weg und die Kühe hinterher, sondern die reiten hinterher und haben eine Peitsche dabei oder Stöcke und treiben ihre Herde an. Der Hirte macht das anders, der geht vorweg und die Schafe gehen hinterher. Das ist ein Riesenunterschied. Jesus ist nicht der Typ, der hinter dir herlaufen will mit einer Peitsche und sich vor dir hertreiben, der dich vor sich hertreiben möchte und dich antreiben möchte, seine Gebote zu erfüllen und zu sagen, los, komm und jetzt nochmal und das Gebot möchte ich gerne noch und los, weiter jetzt. Reiß dich mal zusammen. Sondern er ist einer, der vorweg geht und du gehst hinterher. Das ist ein großer Unterschied. Viele Leute haben ein anderes Bild davon. Manchmal intellektuell ist das vielleicht sogar klar. Und doch kann man auch manchmal nach langer, langer Zeit in einer Kirche, in Gottesdiensten immer noch dann doch dieses Bild von Gott haben. Der Cowboy, der hinter einem her ist mit einer Peitsche, den dann auch irgendwann mal der Geduldsfaden reißt und er den Stock rausholt und dich vor sich hertreiben möchte. Aber es ist nicht die Realität. Es ist nicht so, wie unser Jesus ist. Und es ist nicht so, wie es die Bibel sagt. Er möchte dich leiten auf der richtigen Straße. Er möchte dein Guide sein, dein Lebensguide. Wer von euch hat schon mal eine Städtetour gemacht? Okay, eigentlich die meisten würden sich jetzt eh nicht melden, weil die Frage zu banal ist. Ich sehe es euch an der Nasenspitze an, sofern ich sie sehen kann. Habt ihr auch schon mal eine Städtetour gemacht mit Guide und eine ohne Guide? Und war das, oder wie unterschiedlich war das für euch? Wer würde sagen, das mit Guide war besser? Kommt natürlich auch ein bisschen auf den Guide an. Wer sagt, ohne den Guide war besser? Okay, ja auch. Jemand sagt auch, ohne Guide war es besser. Das kommt wirklich auf den Guide an, was der dann mit dir veranstaltet. Aber wenn man einen guten Guide hat, dann bringt er dir die Stadt und deine Reise durch die Stadt viel, viel näher. Der zeigt dir die wirklich wichtigen Dinge, die Highlights. Der erklärt dir auch, warum es wichtig ist. Ich habe mal an einer Jugendfreizeit teilgenommen, und zwar nach Schottland. Und wir sind angekommen und sind in Edinburgh gelandet. Und alle wollten danach erstmal in einen Pub, um ein Guinness zu trinken. Was an sich ja schon eigentlich ein bisschen bescheuert ist, weil Guinness schmeckt ja total übel. So, und die sind erstmal alle, keiner hatte irgendwie einen Plan, irgendwie in den nächsten Pub, der irgendwo da vor die Knochen kam, in der Nähe von der Jugendherberge, sind die reingegangen und haben sich da reingesetzt. Und wir waren da so noch mit zu dritt in so einer Dreierklick und haben gesagt, boah, das ist ja wirklich der unstylischste Pub. Also das habe ich mir aber in Edinburgh ganz anders vorgestellt. Das hat ja gar keinen Flair. Und einer hatte einen Guide dabei. Und zwar einen richtig guten Guide vom Martin Felbinger Verlag, wo nur Insider-Tipps drin standen. Und da stand drin, in Edinburgh geht man in die und die Straße, in den Hausnummern, da stehen die richtig geilen Pubs. Und da geht die Luzi ab. Und da sind wir hingegangen und was soll ich euch sagen, da ging wirklich die Luzi ab. Da hat vorne einer Dudelsack gespielt und die Leute standen auf den Tischen und haben mitgetanzt und Cider und Guinness getrunken. Und wir haben einfach mitgemacht. Und das war Hammer. Das war irre. Also es war wirklich eine super Stimmung. Und dann war irgendwann Sperrstunde. Ich glaube, so gegen 12 müssen die Kneipen zumachen. Und dann sind wir mit der feierwilligen Horde noch auf die Straße gegangen. Da wurde weiter Dudelsack gespielt und da wurde weiter getanzt. Da gab immer so einen Vortänzer und alle haben so mitgetanzt. Und dann sind wir so tanzend durch die Straßen und wir wollten mal gucken, wo wollen die denn eigentlich hin? Und sind an eine große Mauer gekommen, wo eine Tür war. Da war noch nicht mal ein Schild drüber. Und da sind wir irgendwie reingekommen in so einen Club und da war noch Rock'n'Roll mit so, weiß nicht, die hatten irgendwie die Männer alle so Frauenkleider an, also da die auf der Bühne waren, aber so als Scherz, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall eine total lustige, wilde Party noch. Und wir haben gedacht, krass, die haben da in dem, also wirklich in einem, weiß ich, ob man das überhaupt Pub nennen kann, haben da gesessen und wir haben echt was erlebt. Und ich glaube, mit dem richtigen Guide läufst du nicht an den wichtigen Punkten in deinem Leben vorbei. Mit Jesus als Guide verpasst du nicht die wirklich wichtigen Dinge. Ich glaube, mit Jesus als Guide hast du weniger Probleme. Vielleicht andere, die du ohne ihn nicht hättest, aber da hilft dir natürlich auch, die zu lösen. Und in meinem albernen Beispiel mit Edinburgh wird auch deutlich, wie Jesus manchmal leitet. Erstens leitet er manchmal durch ein Buch, so wie bei uns. Wir haben im Buch nachgeblättert, wo sind die guten Kneipen? Was kann man hier machen? Und so leitet Jesus auch durch die Bibel. Eine andere Sache, wie Jesus leitet, ist durch die Meute, durch die Gruppe, durch seine Herde, durch die Gemeinde. Wir sind einfach mal mit den erfahreneren Leuten mitgegangen und haben gesagt, ah, okay, so tanzt man also hier, so die Musik und dann der Schritt, ah, und jetzt gehen wir dahin, aha, das scheint da gut zu sein, wir gehen mal mit und orientieren uns an denen, die irgendwie schon ein bisschen sich besser auskennen. Jesus leitet durch Gemeinde. Und Jesus leitet auch noch durch was Drittes, nämlich durch seine Stimme direkt in unserem Herzen. Ich habe es euch ein paar Mal hier so angeschlagen, er spricht sie an und sie hören seine Stimme, weil sie seine Stimme kennen. Im Fremden würden sie nicht folgen, sondern sie kennen seine Stimme. Wie kennen die Schafe die Stimme des Hirten? Sie kennen das durch Training, durch Abschauen von den größeren Tieren. Sie werden groß in ihrem Glaubensleben, die Schafe, indem sie nach und nach das immer besser kennenlernen. Das ist wie eine innere Stimme, die sich anfühlt wie ein Gefühl, wie ein Gedanke, wie ein starker Gedanke, wie eine etwas andere Stimme in meinem Kopf als meine eigene Fantasie. Manche beschreiben das wie ein Gedanke, der besonders klar ist. Manche sagen, das kribbelt irgendwie, so ein Gedanke. So ein direktes Reden von Gott. Aber Gott kann direkt in deinen Gedanken reden, wenn du sein Schaf bist. Auch nochmal Johannes 10, ganz berühmter Vers. Meine Schafe kennen meine Stimme. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Du kannst Gottes Stimme hören. Und es ist so wichtig, ihn als Lebensgeist zu haben, weil dir eine Menge Schwierigkeiten weniger im Leben passieren werden. Davon bin ich total überzeugt. Und weil dein Leben viel, viel reicher wird dadurch. Ich habe euch einen kleinen Film mitgebracht. Wenn ihr den einmal hier auf die Leinwand bringen könnt, gerne auch mit Ton. Da haben mal Leute einfach so ein bisschen den scherzhaften Versuch gemacht, und wir sind ja jetzt hier nicht gerade in landwirtschaftlichen Gebieten, wo man jetzt ständig Schafherden sieht, und haben mal geguckt, stimmt das eigentlich? Kann man nicht auch als Fremder eine Schafherde zusammentrommeln? Genau, das ist der Erste, der es mal versucht.
One more time.
Oh, one is...
Man hört es jetzt nicht ganz so, aber er ruft und ruft und ruft. Der zweite Versuch.
Tick, 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 tick,
Zwei Dinge finde ich an dem kleinen Film ganz gut. Und ich glaube, das ist so eine geistliche Komponente, wie unser Leben aussehen soll. Das sind irgendwelche anderen Leute, die rufen. Und irgendwie alle möglichen Leute rufen. Jeder ruft irgendwie Parolen und sagt hier das und das und Achtung das und das ist so. Und man kann wirklich die ganze Bandbreite auch der Absurditäten irgendwo finden. Gerade im Internet. Und die Schafe reagieren überhaupt nicht darauf. Da kann da stehen, wer will. Eins guckt mal so ein bisschen hoch, aber macht dann einfach weiter, lässt sich dadurch nicht beeindrucken. Aber wenn Jesus kommt, dann sind die auch nicht sofort Gewehr bei Fuß und zack, sofort rennen die darüber. Die müssen auch erstmal so ein bisschen registrieren. Okay, irgendwie war das jetzt, ist das der Hirte? Ja, doch, der hat immer so diesen albernen Mantel an da, diese Jacke. Ja, ja. Ah ja, ich soll kommen. Ja, soll ich das wirklich machen? Ja, doch, wollte ich doch. Und dann gehen sie los. Ja, und ich darf euch bitten, dass ihr, wenn es euch irgendwie möglich ist, einmal das Gesäß lüftet. Das heißt aufstehen. Genau, dann wird es hier drin etwas wärmer. Genau, nicht zu krass lüften. Das Gesäß. Und dann lasst uns unseren Hirten mal anbeten, der es gut mit uns meint, der Mitgefühl hat, der weiß, hey, wenn du niedergeschlagen bist, den das nicht kalt lässt. Und der dich anleiten möchte und der dir heute sagen möchte, glaub mir, du kannst meine Stimme hören, du kannst das lernen. So genauso wie die Schafe das gelernt haben, kannst du das auch lernen. Das geht. Ja, ich würde gerne einmal noch mit euch zusammen beten. Und zwar möchte ich das gerne heute mal so machen, dass ich einen Satz vorbete und dass ihr den mal nachbetet. Natürlich müsst ihr das nicht tun, auch ihr, die ja per Zoom dabei seid. Ihr habt den Vorteil, euch hört ja auch keiner, wobei vielleicht ja auch doch, je nachdem, wie viele Leute ihr vor dem Bildschirm seid, dass ihr das mal mitbetet. Und zwar möchte ich gerne ein Gebet an unseren Hirten sprechen. Ein Gebet, was du mitsprechen kannst, wenn du sagst, dass du genau das möchtest. Dass du Jesus als deinen guten Hirten haben willst. Dass du seine Leitung haben willst. Dass du sein Mitgefühl und seine Hilfe haben möchtest. Dass du sein all die Dinge, die er dir bereithält. Und wenn du sagst, ach das, jawohl, Jesus ist mein Hirte, hey, dann sprich das doch auch nochmal mit. Ich glaube, man kann das nicht häufig genug sagen, genau wie man nicht häufig genug wenn man einen Partner hat, dem das nicht häufig genug sagen kann, dass man ihn liebt und dass man sich wieder für ihn entscheiden würde, wenn das heute der Fall wäre. Ja, ich versuche das mal und ihr betet mal nach. Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Ich möchte dich als meinen Hirten in meinem Leben haben. Jesus, ich brauche deine Leitung. Ich will deine Leitung. Ich will deine Stimme besser hören. Jesus, ich brauche deine Hilfe. Danke für dein Mitgefühl. Danke, dass ich dir wichtig bin. Danke, dass du dein Leben für mich geben würdest. Und danke dafür, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich möchte zu deiner Herde gehören. Danke dafür, dass du so nett bist. Und dass du es mir so einfach machst. Amen. Ihr habt noch ein Lied? Ja, wenn du irgendwie, keine Ahnung, ob bei Zoom oder hier im Raum sagst, hey Mann, so ein Gebet habe ich noch nie gesprochen. Oder ich weiß gar nicht genau, ob ich so ein Gebet schon mal gesprochen habe. Oder das ist so lange her und ich weiß gar nicht, ob das noch zählt. Und das war heute wieder irgendwie wie ein erstes Mal. Dann bitte, bitte, bitte sprich mich da hinterher an. Dann würde ich total gerne noch mit dir sprechen. Wenn du sagst, hey Mann, irgendwie eigentlich habe ich so ein Gebet zum ersten Mal heute gesprochen. Dann bitte, bitte spreche mich gleich noch an. Ich würde dir gerne gleich noch irgendwie was schenken und dir gerne noch so 2, 3 Tipps geben, was irgendwie, was die nächsten Schritte wären. So ein bisschen wie so ein alter Bock. Nein, so einer, der schon ein bisschen länger in der Herde unterwegs ist und ein paar Tipps geben kann, wie es weitergehen kann. Hey, wenn ihr ansonsten noch irgendwelche Anmerkungen habt, es gab hier noch ein paar Anmerkungen auch über Zoom oder auch per WhatsApp, die ich gerade bekommen habe. Leute haben nochmal betont, dass Guinness doch relativ gut schmeckt oder wollten gerne die Studie wissen, wo das denn steht, dass PowerPoint schlecht fürs Gehirn ist. Hey, wenn ihr noch was ansonsten noch auch noch Anmerkungen habt, dann erzählt das bitte dem Uli. Hey, aber lasst uns noch ein letztes Lied singen und genau, ihr sagt dann gleich Tschüss.